Ja, hallo Thorsten.
Hallo Alex, grüß dich.
Da sind wir wieder beisammen. Diesmal schon Folge 28.
28 und wir haben eine neue Kassette, eine TDK SA90. Das ist jetzt nicht ganz so neu. Aber ja, inhaltlich haben wir heute vor, 11 Songs, also eine Fußballmannschaft sozusagen, vorzustellen.
Ja.
Und ich hätte mal gesagt, lass ihn mal einlaufen, mal gucken, wer auf mit Start Nummer 1 ins Rennen geht, oder?
Könnten wir machen. Ich sag noch dazu, wir schreiben das Jahr 1987, Anfang des Jahres.
Genau, Anfang des Jahres 87.
Ich lege los.
Leg mal los. Das klingt schon wieder ein bisschen nach Italo-Disco, würde ich mal vorschlagen. Und hören wir noch, wer kommt? Hören wir es noch?
Schauen wir mal.
Da haben wir ihn. Da haben wir den Mike gehört.
Genau. Mike Marine, Agent of Liberty.
Oder wie er eigentlich heißt, Uwe Michael Bischoff.
Ja, Mike Marine klingt besser, gell?
Merkt man sich besser, schon. Merkt man sich besser, ja. Ja, das war ein Charted 87 und zwar auf Platz 27 und hat sich dann auch durchaus 9 Wochen gehalten, also durchaus ganz, ganz amtlich. Er hat aber eigentlich ganz anders angefangen, ne? Der Mike hat nicht als Italo-Disco-Sänger angefangen.
Nee. Es war ganz banal Schlager am Anfang wirklich. Das war so 1974 hat er damit schon angefangen. Auch unter dem Künstlernamen tatsächlich bereits. 76 hat er was ganz Bekanntes dann veröffentlicht, nämlich den Drafi-Deutscher-Song Mama Leone.
Das Dumme war nur, dass die Version leider dann nicht dieser ganz große Erfolg wurde, sondern dann erst 2 Jahre später, ne?
Genau, da hat dann der italienische Sänger Bino das Ruder übernommen und hat dann einen Riesenerfolg damit gehabt, sowohl auf Italienisch als auch auf Deutsch.
Ja. Aber Mike hatte so gesehen schon den richtigen Riecher, um es mal so zu sagen. Ne?
Ja, ja.
Und das zeigt es ja auch, weil er hat dann 82 sein eigenes Label gegründet, das Night and Day Label, und ist dann 82 schon auf den Italo-Disco-Sound umgestiegen. Was dann auch 85 schon wirklich super gut funktioniert hat, weil er hatte er so in 27 Ländern angeblich einen Platz 1 in den Dance-Charts mit Dancing in the Dark. Also das heißt, da hat er auch den richtigen Riecher gehabt. Und dann ging es ja nochmal weiter, ne?
Ja, es ging weiter, genau. Also er hatte dann auch nochmal im Sommer so in den ganz normalen Charts, noch Sommer 86 mit der Single A Love Spy einen Riesenerfolg.
Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über Love Spy, ne? Zuge, glaube ich, unseres Italo-Bootmixes sind wir, glaube ich, auf Mike Marine gekommen und haben festgestellt, dass bei Love Spy der gute Hubert Kemmler als Songwriter dabei war. Das heißt, von den 6,5 Millionen Mal, die sich das Ding angeblich verkauft hat, dürfte auch ein paar Pfennig
Mark. Hat sich der Hubert gefreut, würde ich mal sagen.
Hat sich der Hubert gefreut, genau. Also das heißt, und Mike Marine ist dann aber eher in Richtung Producer gegangen, was ja eigentlich auch gut ist, da so ein bisschen den Nachwuchs zu fördern, und hat dann aber 2004 nochmal so ein Comeback-Album rausgebracht und dann auch nochmal konzerttechnisch eigentlich ganz gut losgelegt.
Ja, ne? Also wirklich große Konzerte mit mehreren 10.000 Besuchern in Mexico City, in Moskau, in St. Petersburg, also er war ganz gut dabei noch.
Ja. Ne? Jetzt hätte ich beinahe so ein bisschen Dieter Thomas Heck gehabt. Das war unsere Startnummer 1. Wenn Sie diesen Song das nächste Mal nochmal hören wollen, dann rufen Sie an. Nein, rufen Sie nicht an. Wir machen einfach weiter mit Startnummer 2, oder?
Ich hätte auch gesagt, lass uns voranschreiten.
Oh. Ich hätte jetzt gerade gesagt, ist das jetzt eine weibliche Stimme oder eine gepitchte Stimme? Also auf jeden Fall, einen Sampler gab es damals schon. Sonst hätte man diesen Effekt nicht so hören können. Das ist
cool.
Stacy Q.
Du sagst es. Mit We Connect. Genau, der Song war durchaus ein Erfolg in Deutschland auch. Also immerhin Platz 32 und 8 Wochen in den Charts. Ja. Obwohl ich ihn nicht mehr so in Erinnerung hatte.
Naja, du hast, zugeben. Wollen wir mal ehrlich sein, ich bin da auch ehrlich. Ich glaube, wir beide haben wahrscheinlich die Two of Hearts mehr präsent, weil die auch am Ende größer war, auch in den USA. Wobei, man muss sagen, die Nummer, die We Connect, war in den Dance Charts in den USA sogar auf Platz 1. Also jetzt auch nicht gerade so unerfolgreich. Und weil wir ja gerade schon von Two of Hearts gesprochen haben, ich glaube, die waren vielleicht auch so ein bisschen von dem Erfolg überrascht, denn als das Album dann rauskommen sollte, also die Single, die wir jetzt gerade gehört haben, die kam im November raus, das Album schon ein bisschen vorher, und das haben sie innerhalb von 3 Wochen wohl aufgenommen.
Ja.
Und dabei halt so ein bisschen, was wir jetzt schon gehört haben, so ein bisschen High Energy, also generell Dance-Pop, ein bisschen Freestyle, New Wave habe ich jetzt nicht so ganz rausgehört. Dazu muss man sich wahrscheinlich das Album einfach mal anhören. Aber ich finde, wir sollten mal über die Stacey Q, die natürlich gar nicht Stacey Q heißt, nochmal ein bisschen eingehen, oder?
Wie so oft, ja. Ihr bürgerlicher Name war Stacey Lynn Swain. Sie hat zunächst eine Karriere als Tänzerin gestartet. Dann erst ist sie so in den Gesangsbereich rübergerutscht. 1981 war das. Zusammen mit ihrem Manager, mit dem John St. James, hat sie die Synthie-Pop-Band Q, daher auch ihr Künstlername Stacey Q, gegründet. Sie mussten sich dann aber umbenennen 1982 in SSQ, weil ein gewisser Quincy Jones nicht so ganz happy war, dass sie das Q benutzt haben. Er hat beispielsweise, also sein Spitzname war auch einfach Q. Ein Album von ihm hieß dann später auch From Q with Love. Insofern hat er Anspruch auf diesen Buchstaben und, erhoben,
könnte man sagen. Und Quincy Jones könnte gute Anwälte gehabt haben.
Das glaube ich auch.
Aber ja. Sag mal, doofe Frage, gibt es nicht bei James Bond auch ein Q?
Ja.
Und wer hätte denn da dann die älteren Rechte gehabt? Oder da werden sie argumentieren, ja gut, das eine ist Musik, das andere ist Geheimdienst. Aber ich sag mal so, Q ist nicht ganz exklusiv, ne?
Ja, richtig, du sagst es.
Genau, und du hast es ja schon gesagt, SSQ, das Doppel-S steht eben dann für ihren Namen, Stacey Swain. Und dann ist sie aber in Richtung Solo-Karriere gestartet. Ne? 85 hat sie einen Vertrag unterschrieben, hat noch eine erste Single gehabt, Shy Guy. Und dann ging es eben 86 los beim Major. Dann haben sie eben das Album Better Than Heaven gemacht. Und das fand ich auch ganz schön. Da waren aber ihre SSQ-Mitglieder dann auch wieder mit dabei. Die haben also musikalisch war es dann irgendwie dann doch so ein gewisses SSQ-Album, das dann halt nur Stacey Q hieß. Und dann, hat mir schon gesagt, ging es los mit Two of Hearts, Nummer 3 Hit in England. Und weil das so erfolgreich war, hat noch jemand anders bei ihr an die Tür geklopft.
Ja, stimmt. Der Weird Al Yankovic, der immer wieder gerne Verballhornungen von Songs herausgebracht hat, der wollte eine Parodie namens Two Pop Tarts herausbringen, aber irgendwie, also er hat dann brav angefragt, aber das Ding wurde dann doch nicht veröffentlicht. Ja.
Schade eigentlich, hätte ich auch gern gehört, weil Weird Al Yankovic ist ja auch einer, den wir immer gerne mal zitieren, auch wenn man, nee, selber hatten wir noch nicht auf einer Kassette.
Ne? Nee.
Ja, schade. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht kommt er noch. Was aber spannend war, dass durch die Popularität, die Stacey Q dann bekommen hat, auch, ich sage jetzt mal nicht Artfremde, wir sind immer noch in dem Medienbereich, aber auch TV-Produzenten wurden auf sie aufmerksam, und das hat zu Gastauftritten in einer Serie geführt, die deshalb spannend ist, weil da auch eine kleine Geschichte zu erzählen ist. Ne?
Die Serie hieß The Facts of Life, und ihr letzter Auftritt war in einer Episode mit einem richtig berühmten Schauspieler, inzwischen berühmten Schauspieler, aber damals war er noch blutjung, zusammen mit George Clooney nämlich. Und die beiden hatten in der Serie eben ein Date. Und dann war im Gespräch, Wahnsinn, wie toll die das gespielt haben und sonst was alles. Die sollte man doch eigentlich als Traumpaar für eine andere Serie nochmal vor die Kamera bringen. Also es war aber nur im Gespräch, und das hat sich dann nicht wirklich verwirklicht, das Ganze.
Ja, dann hat sie sich gedacht, gut, wenn das mit George nicht klappt, mache ich weiter Musik. Sie hat dann nochmal weitere Alben veröffentlicht, auch noch als Background-Sängerin. Beziehungsweise da waren auch berühmte Background-Sänger auf dem 3. Album dabei. So muss es ja eigentlich heißen, ne? Die Martha Wash von den Weather Girls und die Jocelyn Brown. Und ja, dann war es aber so ein bisschen, hat sie dann selbst als Background-Sängerin gearbeitet und auch wieder als Schauspielerin. Aber 2007 hat sie nochmal gesagt, ich bekenne mich nochmal zu den 80ern. Ne?
Genau, hat nochmal ein schönes Album rausgebracht. Queen of the 80s.
Ja, das war jetzt unsere Startnummer 2.
Ja.
Wollen wir mal sehen, was auf Platz 3. Im Fußball, was wäre denn das damals? Da, die klassische Platzierung war, also wir wären jetzt im Fußball, wären wir bei der Abwehr, ne?
So, ja. Stimmt.
Verteidiger auf jeden Fall.
Innenverteidiger, oder?
Ja, keine Ahnung. Heißen die heute noch? Die heißen heute
ja,
immer
ja,
noch Innenverteidiger,
ja, ja.
Ne?
Ja, ja. Ich glaube schon. Ja, schauen wir mal, wer es ist.
Schauen wir mal, wer unser Innenverteidiger ist.
Ah.
Ah, das ist. Sollen wir schon aufraten? Na, lass mal noch ein bisschen laufen.
Ein bisschen. Vielleicht.
Da haben wir jetzt auch noch ein bisschen die Stimme gehört.
Genau. Der gute Purple Schulz war das mit viel zu wenig Zeit.
Aber bevor wir jetzt hier lustig erzählen und zu dem Song viel zu wenig Zeit von Purple Schulz, hätten wir vorgeschlagen, lassen wir doch einfach mal Purple Schulz selber ein bisschen was dazu erzählen.
Gute Idee.
Ja, und wir haben die große Freude, dass wir Purple Schulz am Mikrofon haben. Und ihn persönlich ein bisschen was zu dem Song viel zu wenig Zeit erzählen lassen können. Hallo Purple.
Da freue ich mich auch drauf.
Hi. Was hat dich berührt oder beziehungsweise dazu bewegt, den Text zu schreiben oder den Song zu schreiben?
Das war im Grunde genommen ein langes Telefonat, was ich mit meiner Frau geführt habe. Damals waren wir noch ein Liebespaar und lebten irgendwie 160 Kilometer oder 180 Kilometer voneinander getrennt. Jetzt sind wir im nächsten Jahr 40 Jahre zusammen und davon 37 verheiratet. Und wir hatten damals, das war 1900, wenn ich mich recht entsinne, 1986, ein langes Telefonat geführt. Und zwar, was war passiert? Das war zu dem Zeitpunkt, wo wir zum allerersten Mal, ja, wo der Terror nach Europa kam, möchte ich mal sagen. Natürlich hatten wir vorher auch schon Terror. Wir hatten das Attentat auf dem Oktoberfest in München 1980. Aber da passierte etwas ganz Besonderes. Da kam nämlich der islamistische Terror nach Europa. Und das war ein Riesenmassaker in einem Kaufhaus in Paris. Und das hat uns total aufgewühlt. Und wir haben da sehr lange drüber telefoniert. Und das ist ja etwas, was etwas mit uns macht. Und damals hat man immer, man hat noch nicht so diesen Kulturkampf irgendwie kommen sehen. Das ist ja auch eine Form von Kulturkampf. Wir haben ja, mittlerweile ist es ja eigentlich ein Dauerthema und ein Dauerbrenner auch in den Nachrichten, dass wir immer wieder mit diesem Thema zu tun haben.
Aber es ist am Ende dann doch so ein bisschen auch darauf anregt, hey, lass uns auch wirklich die Zeit, die wir haben, gemeinsam letztendlich zu nutzen. Ne? Oder beziehungsweise man hat sie so ein bisschen zu wenig, man blendet sie so ein bisschen aus, weil es heißt ja eigentlich in Klammern viel zu wenig, ne? Dass man diese Zeit eigentlich intensiver nutzen sollte.
Ja, was ich damit halt sagen wollte, ist, dass all diese Dinge, die um uns herum passieren, gesellschaftlich, politisch und das macht ja was mit uns und das belegt uns komplett. Und wir verlieren dabei völlig aus den Augen, dass es am Ende eigentlich nur um uns geht, um unser Leben. Mhm. Und wir haben nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Und ich werde im nächsten Jahr 70 und da mache ich mir schon sehr viele Gedanken drüber. Und das ist, darum geht es eigentlich, ne? Dass wir versuchen, das nicht allzu sehr in unseren Alltag eindringen zu lassen. Weil im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal den ganzen Social-Media-Kram weglasse, der mich ja überflutet mit Informationen, die gar keine sind, wenn ich das alles mal weglasse, dann führe ich doch eigentlich ein wunderbares Leben. Hm. Mal abgesehen von den zu hohen Energiekosten und dem üblichen Driss. Und wenn ich einkaufen gehe, habe ich für 20 Euro, was weiß ich, gar nichts im Laden. Das ist ja nur leider nicht. Aber ansonsten wäre das eigentlich alles ganz okay.
Aber das heißt, am Ende ist es auf jeden Fall ein Song, der ein sehr persönlicher Song eigentlich dann so gesehen ja ist, ne?
Ja, weil das Politische dringt in unseren Alltag ein und es ist da und wir müssen uns auch permanent damit auseinandersetzen. Und das ist ja auch eigentlich gut, dass wir miteinander reden, dass wir alle unsere verschiedenen Ansichten haben. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir miteinander reden und nicht ausgrenzen und jeden sofort ausgrenzen, der irgendwie eine andere Meinung hat als wir. Das ist etwas, was mich an dieser Zeit wahnsinnig stört. Und das macht mir auch überhaupt keinen Spaß mehr, in irgendeine Debatte einzutreten, weil ich mich ja zunächst mal immer für irgendetwas entschuldigen muss, bevor ich überhaupt etwas sagen kann. Und das ist etwas, was mir echt auf den Senkel geht.
Sag mal, wie war denn das damals mit der Plattenfirma? Weil manchmal ist es ja so, dass die Plattenfirmen ja auch gerne sagen, ich sage jetzt mal, kritischere Songs lieber nicht, weil wir denken ja auch, ich sage jetzt mal, eher in Richtung Kommerz. Wir müssen da was verkaufen, weil es war ja auch dann, glaube ich, die erste Single aus dem dritten Album. Das soll ja dann auch entsprechend gut funktionieren. Gab es da Diskussion oder wer hat damals die Wahl getroffen, dass ihr auch diesen Song als Single
Also da muss ich sagen, die haben uns eigentlich niemals in die Texte reingeredet. Und ja, das war auch ganz gut so, weil sonst hätten wir wahrscheinlich viel früher irgendwo in den Sack gehauen. Aber die haben uns wirklich eigentlich alles singen lassen, was wir wollten. Da muss ich sagen, da war das bei der EMI schon ziemlich fair.
Ja, ist doch gut. Ist ja auch mal positiv, dass ein Lob eines Künstlers entsprechend an seine damalige Plattenfirma letztendlich kommt.
Ja, wobei, ich glaube, die haben sich überhaupt nicht für die Texte interessiert am Ende.
Okay, das lassen wir jetzt lieber weg.
Das Interesse an den Texten, das war natürlich bei den Zuschauern ganz anderes. Und das war, ich habe das erstmals gemerkt, wenn du dann mit solchen Songs auch in der damaligen DDR gespielt hast, das war eine ganz andere Erfahrung als im Westen. Weil da haben die Leute wirklich richtig hingehört.
Das heißt, wann warst du dann das erste? Hast du dann schon, ich sage jetzt mal, vor dem Mauerfall in der DDR spielen können oder war das dann erst dann?
Ja, im Januar und im August 89, ja, habe ich da gespielt. Mhm.
Gibt es noch irgendwelche Geschichten zu dem Album selbst? Weil es gibt ja eine Story, dass ein Song von euch ja dann auch nochmal in Englisch aufgenommen wurde und für einen Schimanski-Film oder Soundtrack besser gesagt, benutzt wurde.
Ja, das war der Song Vier Schritte. Davon haben wir eine englische Version gemacht, die im Hintergrund in irgendeiner Szene im Radio lief. Und dafür haben wir dann extra einen englischen Texter beauftragt und das dann nochmal extra neu eingesungen. Also man hat schon damals eine Menge Aufwand gemacht für Musikeinsätze, die eigentlich kaum jemand wahrnimmt. Also das war schon echt...
Und das musste unbedingt ein englischer Text sein? Oder hätte man nicht auch einfach...
Das musste ein englischer Text sein, weil deutsche Texte lenken die Leute jetzt. Ja, okay. Das war ja im Radio auch immer der Grund. Und warum in der Zeit wenig Deutsches gespielt wurde. Nun muss man dazu sagen, das Album, das dritte Album, Stand der Dinge, wo viel zu wenig Zeit drauf ist, das war ja das Album nach dem Riesenerfolg von Verliebte Jungs. Mhm. Und das ist natürlich immer ein Album, wo man in sich kehrt. Und wenn man so auf einmal so einen Riesenerfolg hat, dann fragt man sich als Künstler auch mal gerne, was habe ich falsch gemacht? Also das ist jetzt also nicht so von wegen, dass wir Erfolg dadurch definiert haben, dass wir viele Platten verkaufen. Für mich war Erfolg wichtig, wenn über einen Song geredet wurde. Das war mir immer wichtig. Also das ist für mich auch der Sinn und Zweck von Kultur, von Musik, von Film, Theater, dass Menschen in Dialog kommen. Und das ist damals so bei der... Das ist so bei den ganzen Alben, so wie sie sich in der Gesamtschau darstellen, so die Alben aus den 80ern und 90ern, ist das so ein bisschen eigentlich unter den Teppich gefallen. Und richtig glücklich bin ich mit dem, was ich musikalisch mache, tatsächlich erst seit 2012, wo ich da mein erstes Soloalbum gemacht habe, nachdem ich über 10 Jahre vorher kein Album veröffentlicht hatte.
Wie kam es?
Weil jetzt kann ich wirklich hier in Zusammenarbeit mit meiner Frau, mit der ich auch zusammen texte, alles machen. Das heißt, wir produzieren hier unten im Studio, wir machen das ganze Artwork, wir machen im Prinzip die ganze Kollaboration mit dem Vertrieb. Es gibt keine Plattenfirma mehr. Und das ist etwas, was ich total klasse finde, dass wir sie nicht mehr brauchen. Aber ich habe so jetzt auch beim neuen Album, was ich jetzt gemacht habe, das gibt es zum Beispiel auch nicht bei Spotify, weil ich mir halt sage, Musik hat ihren Wert und bei Spotify wird sie verschenkt am Ende, weil die Künstler verdienen da gar nichts. Und insofern machen wir hier ganz konsequent etwas, wofür man uns früher für verrückt erklärt hätte. Nämlich wir sind weder bei Amazon, wir sind nicht bei Spotify, sondern wir verkaufen das Album nur bei JBC, bei einem Händler in Deutschland und bei uns auf den Konzerten. Wir sind damit bis jetzt super gefahren und wir haben wesentlich mehr verkauft bis jetzt vom neuen Album, als wir überhaupt jemals gedacht haben.
Das heißt also auch, es ist auch noch ein echtes Album, ne? Also das heißt, was zum Anfassen in dem Sinne. Ne?
Das ist eine Doppel-CD-Live-Album, aber wir haben kein Vinyl gemacht, weil das steht dann auch nicht mehr in einem Verhältnis. Also die Doppel-CD als Vinyl-Album.
Ja, da brauchst du irgendwie 8 oder irgendwie sowas.
4 ne? LPs. LPs. Und die stehen dann mit, ich schätze mal, mit 100 € irgendwie am Merch-Stand und so viel Geld nimmt niemand mehr mit, ja, in die Konzerte.
Ja, das stimmt. Ja, weil du gerade gesagt hast, Konzert, du bist auch jetzt dann, du warst und du bist auch jetzt wieder auf Tour, ne?
Ja, wir fangen jetzt wieder am 29.08. an. Da beginnt der zweite Teil meiner Tour und ich habe ja das Album im letzten Jahr aufgenommen mit meiner wunderbaren Begleitmusikerin Jördis Thielsch. Die spielt Violine, Gitarre, Klavier und Akkordeon und sie hat eine Wahnsinnsstimme, die unfassbar gut zu meiner passt. Und ich hatte gar nicht vor, ein Album aufzunehmen, aber ich war so überwältigt von dem, was da auf der Bühne passiert, dass ich mir im letzten Jahr gesagt habe, ey, wir müssen das irgendwie dokumentieren und wenn wir es nur für mich machen und für meine Kinder und für meine Enkel. Und ja, und dann haben wir es einfach gemacht und das ist einfach wunderschön. Und ja, dieses Jahr bin ich noch mit Jördis unterwegs, noch bis Ende Oktober. Und im nächsten Jahr habe ich wieder jemand ganz anderes an meiner Seite.
Darfst du schon drüber sprechen oder noch Geheimnis?
Da spreche ich noch nicht okay. drüber. Das machen wir Ende Oktober, wenn wir dann mit dem Vorverkauf zur nächsten Tour beginnen.
Ja, wir haben deine Konzerttipps oder deine Konzerttermine auch bei uns auf der Webseite. Also das genau. heißt, da können die Leute auch nochmal gucken, wo du dann unterwegs bist. Allerdings leider nicht in München, ja. ne? Für uns schwierig, dich zu sehen.
Wir sitzen in München?
Ja, wir sitzen in München, richtig.
Ja, das ist sehr, sehr schade. Also es gibt ja, also diese Mauer, die da Ost und West voneinander getrennt hat, die ist ja eingerissen, aber diese Maingrenze, die ist nach wie vor undurchstoßbar für Künstler aus dem Norden, beziehungsweise für die Südlichen unmöglich nach oben zu kommen. Das ist schon verdammt seltsam, ja.
Ja, wir sind ein gallisches Dorf.
Wir sind bei uns gar nicht vertreten. Das ist, das tut mir auch sehr, sehr leid. Aber es ist mittlerweile ja auch so, ich habe mich entschieden, ich mache jetzt auch nicht mehr als 30, 32, 35 Konzerte maximal im Jahr. Weil die Fahrerei ist einfach auch wahnsinnig anstrengend. Das ist, es ist nicht mehr so wie früher.
Aber du bist nur unterwegs und das ist gut, dass man dich sehen kann.
Ja, das ist mit großer Freude und ich springe auch immer noch von meinem
Führerschein herunter. Sehr gut. Dann müssen wir es irgendwann nochmal sehen. Müssen wir mal gucken, ob wir eine Ausreiseerlaubnis aus Bayern kriegen.
Ja, dieses Jahr gibt es sogar noch eine Tanzeinlage von mir, aber das, ob ich die nächstes Jahr noch schaffe, weiß ich nicht. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen zu viel zu wenig Zeit. Mhm. Ich spiele ja seit 2020 ein Instrument, und zwar die Harpeggi. Das ist ein Saiteninstrument. Das letzte, was ich jetzt hatte, hatte 24 Saiten. Und das ist, ist so eine Mischung aus Klavier und Gitarre. Das hat, wie gesagt, 24 Saiten, die von unten nach oben getappt werden. Und es ist eine völlig andere Spieltechnik als alles, was ich jemals zwischen den Fingern hatte. Und als ich, das war, ich glaube, 2022 gab es hier in Köln diese Riesenveranstaltung, ich glaube 35 Jahre Arschhu. Die haben diese Veranstaltung gemacht in der Köln Arena, also in der Lanxess Arena. Und hatten mich angefragt, ob ich da spielen wolle. Und da habe ich mir überlegt, boah, das wäre doch jetzt mal geil, vor diesen 20.000 Leuten alleine mit diesem Instrument aufzutreten, was in Deutschland damals niemand hatte. Weil das kriegst du auch in keinem Musikgeschäft, das wird auf Anfrage nur gebaut. Und was habe ich mir ausgesucht zu spielen? Ich habe mir natürlich ausgerechnet viel zu wenig Zeit ausgesucht, was ja nun ein wahnsinnig eigentlich kompliziertes Stück ist, von den Akkorden, von diesem ganzen Mittelteil und dem ganzen Theater. Und dann habe ich mir gedacht, boah, eigentlich ist es viel zu schwer, das ganz alleine zu spielen. Aber wenn ich es nicht machen würde, dann würde ich mir mein Leben lang in den Arsch beißen. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht und habe diesen Song mit der Harpeggi alleine vor diesen 20.000 Leuten gesungen. Und das war so großartig, weil ich wusste, ich könnte es auch verkacken. Und ich habe es auch am Anfang verkackt. Ich habe aber einfach nochmal neu angefangen. Das ist das Allerwichtigste, dass du immer Ruhe bewahrst auf der Bühne und dein Ding durchziehst. Und das hat großen Spaß gemacht. Und es hat auch dazu ein bisschen beigetragen, dass immer mehr Leute in Deutschland dieses Instrument kennenlernen. Und ich liebe es, es ist aus meinen Konzerten im Moment gar nicht mehr wegzudenken.
Super. Gibt es das irgendwo als Video, dass man sich mal das anschauen kann? Weil ich gebe zu, also das Instrument muss ich auf jeden Fall googeln. Aber kann man das irgendwo sehen, den Auftritt von dir oder irgendeine
Der WDR hatte das damals in der Mediathek. Leider hat das, glaube ich, nicht mehr drin. Aber wenn man in meiner Timeline ganz, ganz weit runterscrollt, dann findet man noch Sachen davon, die ich aus dem Fernseher abgefilmt habe.
Okay, dann gucken wir da gerne mal.
Guter Tipp.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns gesprochen hast. Und gerne. Wir haben es ja schon, glaube ich, gesagt oder in unserem Gespräch gesagt, wir haben wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Song von dir oder mehrere Songs. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns da nochmal wiederhören.
Es gibt zu jedem Song eine große Geschichte und deswegen gibt es auch ein Buch, das heißt Sehnsucht bleibt. Und in diesem Buch gibt es auch viele Hintergrundgeschichten zu den Songs, mal abgesehen von den ganzen anderen Dingen, die da drin stehen.
Sehr schön. Dann haben wir auch nochmal einen kleinen Buchtipp dabei. Wunderbar.
Ja? Hol ich mir gleich.
Danke dir.
Also, alles super, klar.
Mach's gut. Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, Purple Schulz. Viel zu wenig Zeit und ich hätte jetzt vorgeschlagen, Alex, wir machen mit Nummer 4 weiter. Wir sind weiter in der Abwehr, glaube ich, ne?
Ja, unbedingt. Abwehrhaltung.
Dann drück aufs Knöpfchen.
Ich drücke aufs Knöpfchen.
Oh.
Cool.
Da haben wir schon gerade eine Stimme noch gehört, ne? Also wir haben mehrere Stimmen gehört, aber... Du möchtest den Song gerne hören, ne? Der dauert aber, glaube ich, 7 Minuten. Also da habe ich nämlich eine lange Version aufgenommen gehabt.
Die Maxi-Version, oder wie?
Ja. Wobei, ich es muss damals eine Single-Version gegeben haben, aber im Streaming habe ich jetzt wirklich nur so eine 7 Minuten irgendwas gefunden. Wobei, es lohnt sich. Wobei, auch da, jetzt nochmal wobei, der Song, der kam eigentlich schon im Juli 86 raus, war nie wirklich in irgendwelchen Charts zu finden. Also ich habe wirklich noch mal irgendwie unsere berühmten Chartbücher gewälzt, aber...
Ich habe auch nichts gefunden, ja.
Weder Deutschland, UK und USA. Also wenn jemand ein Land weiß, wo das Ding doch in den Charts war, dann gerne die Info. Ja, und da war noch eine zweite Stimme, die wir gehört haben und die kennen wir, ne?
Ja, Dal Bello hatten wir schon, ich glaube, 2-mal auf diversen Tapes.
Ja, also war insofern, ne, also gut besetzt letztendlich, ne? Mitgeschrieben bei den Lyrics hat noch jemand anders, nämlich die Jeanette Obstoy, hätte ich sie jetzt ausgesprochen, die ja relativ viel mit ihm gearbeitet hat. Und die haben auch für unter anderem Tina Turner und Dusty Springfield Songs geschrieben. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo wir jetzt so ein bisschen zu Mr. Thinkman kommen. Der
alias,
genau.
Rupert Hine, genau. Also wir müssen ja ein bisschen das Rätsel lösen sozusagen, wer dahinter, hinter The Formula Thinkman steckt, nämlich der Rupert Hine. Der hat wirklich einige schöne Sachen gemacht und mit Thinkman sich auch einfach mal ein bisschen anders nochmal positioniert, könnte man sagen.
Ja, bei ihm war es ja so, dass er eigentlich solo durchaus schon gearbeitet hat und dann aber eben als Produzent, ne, wirklich sehr, sehr viele Bands, also Saga, The Fix, Tina Turner schon, Howard Jones, Chris de Burgh. Und hatte auch 81 eigentlich schon ein Album veröffentlicht, das auch gut funktioniert hat. Dann war es aber so, dass 2 Alben so ein bisschen gefloppt sind, aber er eben als Produzent super, super, super erfolgreich war. Und er hatte so ein bisschen, glaube ich, Angst, dass es irgendwie ein negatives Presse-Echo gibt, wenn er halt 2 Alben abgeliefert hat, die nicht so erfolgreich waren. Und kam dann mit der Idee, dass er gemeint hat, ja, pass auf, ich habe da so eine Album-Film-Idee. Es gab auch ein, also es sollte für einen Film, der Better of Dead hieß, der allerdings nie realisiert wurde. Dafür sollten sie eigentlich Musik machen. Und er fand aber die Idee ganz spannend und hat gesagt, pass mal auf, wir behalten das Konzept, das wir dafür hatten, eben Thinkman. Und er hat dann einfach Schauspieler engagiert, die neben ihm dann so getan haben,
als würden sie Musik machen, ne?
Genau, also die sind dann auch wirklich in TV-Shows oder in Videos auch aufgetreten und haben dann so ein bisschen so einen New Romantic Look angezogen und es sah eigentlich wie eine ganz, ganz normale Band dann aus.
Ja, ja, thematisch hatten sie auch, damals war das ja durchaus Zeitgeist, sage ich mal so, ne? Das Thema, über das sie die Musik gemacht haben, das war, sie wollten eigentlich die Wahrheit über die Medienmanipulation ans Licht bringen. Und ja, das war dann so ihr Steckenpferd. Robert Hein hat eigentlich alle Instrumente mehr oder weniger selbst eingespielt. Es ging dann noch weiter, er hat dann noch zwei weitere Alben gemacht. Das Spannendste ist, ich sag mal so, aufgrund der Mitglieder, die er dann neu eingekauft hat, war dann eigentlich das Album von 1990. Das hieß dann Hardhead Zone. Und da waren zwei Leute mit dabei, die man woanders hier kennt.
Ja, genau, nämlich Rick Smith und der Carl Hyde. Die kennen die meisten wahrscheinlich von Underworld. Und ja.
Der Link war ja, weil Robert Hein wiederum, das haben wir vorhin gar nicht aufgezählt, auch bei Underworld, zumindest bei dem 88er-Album Underneath the Radar mitgemacht hat. Und so kam das dann, dass die Jungs dann wahrscheinlich gefragt wurden, habt ihr Bock, bei mir mal auf der Bühne mitzustehen?
Und sie haben gesagt, ja, gerne, liebend gerne.
Ja. Es gibt noch eine Geschichte, die spreche ich jetzt ganz kurz an, aber wir werden es nicht aussprechen. Du hattest irgendwas recherchiert, dass er mit einer Jazz-Rock-Band auch was gemacht hat, ne?
Genau. Die Band, das ist noch, oder der Titel, den er aufgenommen hat, der ist noch relativ einfach, The Lone Ranger. Aber in so einer besonderen Abmischung des Songs, der startet also mit einem ewig langen Intro und das ist der längste geografische Name zur damaligen Zeit. Inzwischen haben sie, glaube ich, in Wales ein noch längeres Wort gefunden, aber das kann man überhaupt nicht mehr aussprechen. Also ich versuche mal ungefähr.
Es fängt mit T an und hört mit U auf. Und
dazwischen, ja, vielleicht einfacher,
und dazwischen
ja.
Sind ganz viele Buchstaben.
Also ungefähr 70 Buchstaben, ja.
Wir können das ja gerne mal auf den Socials posten. Und diejenige, die das aussprechen kann, weiß ich nicht.
Kriegt einen Preis, oder?
Kriegt von uns ein Autogramm. Okay, macht keiner mit jetzt.
Gute Idee.
So, jetzt kommen wir zum Libero.
Libero, okay.
Wer ist denn der Libero bei uns hier?
Schauen wir mal.
Bum, bum. Ah, wir haben es gehört. Cry Wolf von...
Aha.
Aha.
Ach, die sind uns doch oft schon begegnet, komisch.
Ja, die haben wir schon ein paar Mal gehabt und wir machen jetzt auch schon gleich einen Spoiler. Die werden, glaube ich, auf der B-Seite auch drauf sein, weil die waren einfach zu der Zeit riesengroß. Deshalb vielleicht jetzt nicht in epischer Länge. Wie gesagt, wir hatten sie schon in Folge 23 und 27. Aber lass mal trotzdem, ne? Wir haben jetzt hier Cry Wolf so ein bisschen gehört. Das war auch übrigens nebenbei die lange Version, die Maxi-Version, diesmal wirklich die Maxi-Version. Mhm. Das kam im November raus. Ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert. In Deutschland 20, in UK Platz 5, in Norwegen.
Logisch.
Allerdings nur die 2, ne?
Ja.
Finde ich jetzt, USA Platz 50 und das war, glaubt man so gar nicht, aber es war in den USA dann doch die letzte Chartsingle überhaupt in den USA für AHA, was für mich so ein bisschen
etwas überraschend, ja.
Irritierend ist, weil sie haben dann nachher noch einiges gemacht. Und das Ganze war die zweite Single aus dem zweiten Studioalbum.
Ja, aus Scoundrel Days. Geschrieben wurde das Lied von Paul Wagter und Martin Fudeholmen gemeinsam. Und eine Textzeile kennt man daraus auch so ein bisschen. The night I left the city, I dreamt of a wolf. Und gesungen hat es die Lauren Savoy. Und die war dann später mit dem Gitarristen und Songwriter, mit dem Paul, eben verheiratet sogar.
Ja. Sieht man mal, ein kreatives Pärchen.
Ja.
Generell bezieht sich ja das Lied und auch dann das Video. Wer das Video noch kennt, weiß, dass da auch ein Wolf entsprechend zu sehen ist. So ein bisschen auf die griechische Fabel, der Hirtenjunge und der Wolf, wo ja der Wolf so als das bedrohliche Wesen in einer kalten Welt dargestellt wird. Ich weiß nicht, der arme Wolf, ich bin ja eher ein Wolfsfan. Es gab ja auch dazu das Video, was wir schon gerade gesagt haben. Das hat der Steve Barron gemacht, den man vielleicht auch von Videos kennt für The Jam, Adam Ant, Human League, OMD und Heaven 17. Und du hast es gerade schon gesagt, während du noch hier lustig spulst, überbrücke ich Scoundrel Days, was wie kann man eigentlich so mit Schurkentage übersetzen, ne? Hätte ich gesagt. Hat dann in den weltweit über 5 Millionen Mal sich verkauft und hatte Singles noch drauf mit I've Been Losing You und Manhattan Skyline. Und wie gesagt, wir haben ja gesagt, Spoiler, es wird nochmal was auf der B-Seite, also in Folge 29 genau. dabei sein. Da könnt ihr Wetten abschließen. Ja. Ist es I've Been Losing You oder Manhattan Skyline? Oder ganz oder, was anderes.
Ja, möglicherweise. Es hätte ja eigentlich auch Scoundrel Days als Single sein können. Also es war wirklich so geplant, das als vierte Single rauszubringen. Doch dann kam eben die Anfrage an AHA, den nächsten Bond-Titelsong zu komponieren. Und den hatten wir auch schon bei uns, The Living Daylights. Und dann wurde einfach das Projekt vierte Single fallen gelassen,
gewissermaßen. Ja, ist ja auch nachvollziehbar, ne? Also ich glaube, dass Living Daylights dann auch der größere Kuchen am Ende war. Aber ich hätte gesagt, ne, bevor wir jetzt nochmal erzählen, dass wir aus Norwegen sind.
Genau.
Also überspringen wir jetzt. Also, ne, nicht dem, obwohl es der
Libero, langsam ins Mittelfeld,
obwohl der Libero eine wirklich wichtige Position inne hatte, die es aber heute eigentlich gar nicht mehr gibt, ne? Heute gibt
nicht mehr so genau, nee.
Schade, ich fand das super. Genau, lass uns ins Mittelfeld, ins defensive Mittelfeld vorstoßen.
Ja. Okay. Das müssen Italiener sein, oder?
Es klingt zumindest so, ja. Es ist aber lustig, dass man sowas wirklich so raushören kann. Ne?
Das ist echt, irgendwie schon, ja. Es handelte sich um Radiorama und den Song Aliens.
Ja, genau. Also doch kein Italiener. Es sind Aliens gewesen.
Ja, eben.
Ja. Die Nummer kam Ende 86 raus, war die einzige Chartplatzierung in Deutschland überhaupt, aber immerhin dann auf Platz 25. Dafür lief es bei den Eidgenossen für Radiorama richtig rund.
Ja,
ne?
ja, also wirklich krass. Die hatten dort insgesamt 7 Top 20 Hits. Auch in Italien und Spanien waren sie mit ihrer Mischung so. Das war so eine Mischung aus Italo-Disco, was wir ja schon herausgehört haben. Und später ging es dann vielleicht ein bisschen mehr in diese Euro-Dance-Ecke in den 90er Jahren dann. Ja,
genau. Der Song war auf dem Album The Second Album, da waren sie jetzt sehr kreativ. Das heißt, es wird das zweite Album wahrscheinlich gewesen sein.
Ja, davon kann man ausgehen.
Morgen mutmaße ich jetzt einfach mal, und das kam Anfang 87 raus, war dann auch, ja, in Deutschland lustigerweise nicht in den Charts, dafür in Österreich, Schweden und natürlich in der Schweiz, hatte noch Songs wie Yeti, der auch eben in der Schweiz einer dieser 7 Top 20 Hits war. Und man hat es jetzt leider nicht gehört, aber ihr hört es dann natürlich in der Playliste. Die haben halt auch so ein typisches Stilmittel benutzt, was damals aber eigentlich auch sehr, sehr beliebt war, ne?
Ja, sie haben wirklich im Wechselspiel männliche und weibliche Vocals eingebracht.
Ja, lass mal über die Band noch mal ein bisschen sprechen, ne? Also die waren eigentlich zumindest dann gegen Ende zu viert, aber angefangen haben sie eigentlich mit der Simona Zanini, jetzt spreche ich die italienischen Namen aus, ja, ne? Und Aldo Martinelli.
Genau.
Der hat auch schon woanders mal seine Fingerchen
Im Spiel gehabt. Ja, bei Scotch beispielsweise. Da haben wir ihn noch ganz gut in Erinnerung. Außerdem hat er selber das nach ihm benannte Projekt Martinelli gehabt mit der Simona Zanini. Da war zum Beispiel der Cenerentola, dieser Hit aus dem Jahr 85, dürfte einigen noch im Ohr sein.
Ja. Und die haben auch noch sich beide als Autoren bei Radio di Luna mit Comanchero, also auch noch mal ein paar Euro mitverdient. Zeigt einfach nur mal wieder, ne? Wir müssen, glaube ich, das mit Italo-Disco unbedingt machen. Was ich ganz spannend finde noch ist, dass, wie gesagt, in Deutschland hatte es ja nur diesen einen Single-Hit gegeben. Also 84 haben die sich ja schon gegründet und am Ende haben die dann doch insgesamt 7 Alben bis 2002 rausgebracht. Finde ich dann doch.
Also anderswo hat es gut funktioniert und deswegen sind sie ihrem Stil auch irgendwie treu geblieben. Ja.
Naja, wenn du in der Schweiz Big in Swiss mit Bankkonto, gibt's Schlechteres, gell?
Du sagst es. Mal schauen, wie reich der Nächste geworden ist, den wir jetzt begegnen.
Ja, lass mal gucken, was mit der Nummer 7 hier am Start ist.
Ah, schön.
Ah, eine großartige Nummer. Thank you. gleich, es ist nicht das Original.
Ja, schon wieder.
Ja, da haben wir nochmal alles gehört, was man hören musste.
Ja, ich dachte mir, der Titel sollte noch zu hören sein.
Ja, Rock absolut. Your Baby. Hast du gut gemacht, Alex.
Von George McRae. Diesmal tatsächlich, also wir hatten es ja schon angedeutet, wieder mal nicht die ganz originale Version, der Paul Hardcastle Remix, der dann eben 87 nochmal als Re-Release rausgekommen ist. Das Original ist deutlich älter, das ist schon 1974 rausgekommen.
Ja, aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, hey, wir bringen nochmal, also das Original war, ich glaube, das muss man jetzt irgendwie wirklich ablesen, es war Platz 1 in Deutschland, Österreich, der Schweiz, England, USA, Kanada, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden. Also wirklich sensationelle Nummer 1 eigentlich. In Deutschland allein 10 Wochen auf Platz 1. Ja. Und da würde jeder wahrscheinlich sagen, Mensch, so ein Erfolg muss man doch mal nochmal neu machen, zumal Paul Hardcastle zu der Zeit ja auch durchaus angesagt war. Allerdings, auch wenn die Version sehr cool klingt,
ja,
sie haben es auch
beschwingt,
ne, und also alles, auch eher am Original gehalten, was ich ja sehr schön finde, dass man da jetzt nicht irgendwie denkt, ich muss jetzt da sonst was durch den Kakao ziehen, war aber dann nicht ganz so auf den Peak-Positionen, war dann eher so 42 in Deutschland und in England auf 92. Sei es drum, ne? Der Song zählt als einer der erfolgreichsten Disco-Titel mit 11 Millionen Einheiten.
Wahnsinn.
Also deshalb großartig.
Geschrieben ist er auch von relativ bekannten Persönlichkeiten, nämlich von Harry Wayne Casey und Richard Finch. Die meisten werden die beiden kennen von Casey and the Sunshine Band.
Ja, wobei es gibt da ja die Geschichte, dass sie den Song geschrieben haben und eigentlich als Instrumentalnummer für ihre Band, dann aber irgendwie doch gedacht haben, lass mal einen Text schreiben, dann aber das wiederum vom Ton zu hoch war für den guten Casey. Und man dann eigentlich auch erst an die Ehefrau von George McRae gedacht hat, die aber, keine Ahnung, noch...
Unpässlich war sie irgendwie.
Sie kam auf jeden Fall zu spät und dann kam, hat der George halt gesagt, ja, dann singe ich das halt, ne?
Ja, und das war eine hervorragende Idee. Also es ist wirklich sehr prägend, seine Falsettstimme, die trägt ja den Song auch einfach sehr, sehr gut, muss man schon sagen.
Ja, also ich glaube, das war die, also meine glückliche Fügung, dass, wie gesagt, dass zu hoch war, die Frau zu spät kam und sonst was. Was ich noch ganz, ganz interessant finde, das hört man jetzt auf der Version natürlich nicht, weil es ja der Remix ist, aber auf dem Original, könnt ihr mal reinhören, war es einer der ersten Songs mit einer Drum Machine am Anfang. Das hört man auch, weil man das Pumpern, das mag kein Drummer. Und ich weiß gar nicht, du bist ja hier mein Tanzexperte, was das denn für ein Rhythmus sein könnte.
Ja, ich, aus meiner Erinnerung heraus würde ich sagen, das ist ein Samba-Rhythmus, ja.
Ja, dann lass mal das auflegen und dann hier
genau,
mal
schick den
Samba, tanze Samba mit mir.
Werde mal das Original herausziehen aus meiner Plattensammlung.
Muss nicht mit mir tanzen, alles gut. Ich finde es noch ganz lustig, die Geschichte, wen oder ja, was für Songs dieser Song noch inspiriert haben
soll. Ja,
ne?
Angeblich, also wirklich auch John Lennon zu dem Song Whatever Gets You Through the Night, der 75 dann rauskam, aber auch in Dancing Queen 1976 sollen sich ein wenig von Rock Your Baby inspirieren haben lassen.
Ja, also sagen wir so, der Song hat auch etwas. Also du merkst, ich bin Fan.
Ja.
Lass uns mal ganz ein bisschen über den guten George McRae nochmal sprechen. Der ist am 19. Oktober 1944 in West Palm Beach, Florida geboren. Und ja, wie wir schon gesagt haben, ne, war einer so der ersten Interpreten der Disco-Musik Anfang der 70er Jahre. Wobei, ich finde es ja auch spannend, was er alles so,
ja.
Es hat am Anfang nicht so geklappt, aber er hat nie aufgegeben. Ne?
Nein, er hat einiges versucht beruflich, hat als Fensterputzer gearbeitet, als Mechaniker, als Maschinist, als Manager seiner Frau. Ende der 60er haben sie wirklich auch gemeinsame Shows gemacht und dann hat er sich schon gesagt, ja, Musik, probieren wir mal. Aber irgendwie hat es am Anfang nicht so richtig geklappt.
Dann kam Rock You.
Dann ging es los, der Raketenstart.
Ja. Muss man allerdings der Fairness halber sagen, gut, ich sag mal so, wenn man mit 11 Millionen verkauften Einheiten oder wahrscheinlich inzwischen mit Streaming noch mehr, hatte man auch einfach einen richtig großen Hit. Das schaffen andere mit vielen Jahren oder mit vielen Veröffentlichungen nicht. Das war halt so sein einzig richtig großer Hit. Ja, und dann ist er auch noch in den 90ern durchaus aktiv unterwegs gewesen, ne? Hat dann noch hier ein bisschen Clubtour gemacht.
Ja, hat auch tatsächlich vor nicht so ewig langer Zeit, 2016, noch ein Album nochmal rausgebracht. Love hieß es einfach. Lebt inzwischen in den Niederlanden und in der Karibik auf Aruba.
Schlechteres, ne?
Kann man schon machen, gell? Ja,
also finde ich beides gut.
Tochter ist tatsächlich auch mal ganz kurz in Erscheinung getreten, die Marcella. Die war nämlich bei Popstars on Stage bei ProSieben 2007 Kandidatin. Ja, so richtig viel, den großen Durchbruch hat es ihr nicht verschafft, sagen wir mal so.
Naja, aber die Gene dürfen ja nicht die schlechtesten gewesen sein, wenn Vater und Mutter da hier doch eigentlich eine gute Stimme haben, dann ja. Du sagst, aber ich habe den Auftritt auch nicht gesehen, also deshalb, ja. Wollen wir mal mit Nummer 8 weitermachen.
Ja.
Ich überlege gerade, welche bekannten.
Ja, das ist offensives Mittelfeld schon, gell? Aber
sind wir jetzt schon im offensiven Mittelfeld?
Ja, so langsam.
Ja, aber es kommt auf die Aufstellung drauf an, oder?
Ja, total. Das ist.
Weil, oder spielen wir mit 3 Stürmern?
Früher ja, inzwischen nicht mehr.
Manchmal gibt es ja sogar schon inzwischen nur noch falsche Neuner. So, bevor wir jetzt hier eine Fußballsendung machen, aber es ist eine Idee, wir können auch einen Fußball-Podcast machen. Naja, keine Sorge.
Jack,
genau.
Ja, das war das Stichwort Jack, könnte man sagen, gell?
Jack auch da, your Jack your body. Body. Nicht das Baby, sondern the body. Muss man echt aufpassen.
Das war der gute Steve, Spitzname Silk Hurley mit Jack your body, wie wir schon sagten. Und das Jack war damals wirklich so ein sehr oft gebrauchter Begriff. Das war, kam von Jacking, also so ein sehr, sagen wir mal, ekstatischen Tanzstil, der so ein bisschen in der Chicagoer Hausszene aufgekommen ist, schon Anfang bis Mitte der 80er Jahre. Und ist im Endeffekt so ein bisschen so eine Spielart von Hausmusik,
was man so als Jack aber eine sehr erfolgreiche Spielart, denn, da müssen wir, glaube ich, nochmal wirklich drauf eingehen, UK Platz 1 und es war dann die Besonderheit, es sind eigentlich so zwei, nämlich es war die erste UK-Hausnummer, also die erste Hausnummer, die in UK auf Platz 1 war, so rum, und es war die erste Nummer 1, die hauptsächlich durch Maxi, also 12-Inch Verkäufe auf Platz 1 ging. Und da gibt es auch eine kleine Side-Story.
Ja.
Dass die, eigentlich gibt es eine Chartregel in England, dass 12-Inch Maxis nicht gezählt werden, wenn sie eine Spielzeit länger als 25 Minuten haben.
Und das war hier gegeben. Es waren 27 Minuten, gell? Aber ja, diese Regelung wurde, glaube ich, dann noch irgendwann einfach aufgehoben.
Naja, sie haben es aber, das Problem war, sie haben es halt zu spät festgestellt.
Ja,
ne? Also es war schon auf Platz 1 und dann haben sie es festgestellt. Ich habe auch irgendwo eine Maxi gesehen, die dann spielzeittechnisch unter der 25-Minuten-Regel war. Aber das Original war bei irgendwie circa 27 und entsprechend, ja. Ist aber auch gut so, weil ich finde es toll. Ich finde es wiederum auch interessant, dass aber der gute Steve eigentlich eher durch Zufall mitgekriegt hat, dass er auf Platz 1 ist.
Ja, ne? Sein Manager hat es dann eher so ein bisschen beiläufig mal nebenher erwähnt und Steve Silcurly dachte dann, ja, es geht um die englischen Dance-Charts, aber dass es dann wirklich um die ganz regulären Charts ging und das auch ohne irgendwie groß Werbung zu machen.
Genau, er hat keine große Promotion oder sonst irgendwas gemacht, sondern das Ding hat sich einfach wirklich dann so nach oben gefressen und es gab auch ein Zitat vom The Guardian, die irgendwie mal geschrieben haben, es ist vielleicht die minimalste Nummer 1 aller Zeiten und zwar einfach darauf bezogen, dass dieser Song keine echte klassische Hook hat. Mhm. Ne? Also dieser klassische Aufbau, Vers, Bridge, Chorus gibt es bei diesem Song eigentlich nicht. Und wir hatten in Folge 23 ja auch schon eine Nummer, ne? Wo man dann
richtig
diesen Song sehr intensiv
genau, das war von Mirage, der Jack-Mix. Da kommt das Jack wieder vor. Und da hat eben auch Jack Your Body eine Rolle gespielt. Und unter anderem mit vielen, vielen anderen Songs
natürlich auch, ja. Der gute Steve Silk Hurley, der eigentlich eher als J.M. Silk sonst veröffentlicht hat, kam natürlich dann auch aus Chicago. Also er hat jetzt nicht einfach nur irgendwie den Sound, der in Chicago, also er ist ein Native sozusagen, und wurde als DJ deshalb auch bekannt, weil er ja ein bisschen andere DJ-Tricks.
Genau. Der hatte ein paar gute Skills. hat er aus dem Ärmel geschüttelt, könnte man sagen. Also der hat viel gescratcht, gecuttet. Der hat so einen Backspinning-Effekt gerne verwendet. Oder auch das Beat-Juggling, was man ansonsten mehr aus dem Hip-Hop oder von irgendwelchen DJ-Battles kennt. Aber das hat er wirklich beim regulären Auflegen total gerne verwendet, diese Stilmittel.
Darf ich naiv nachfragen, was Beat-Juggling ist?
Ja, das ist tatsächlich, wenn du den Beat praktisch von zwei Platten so ein bisschen gegeneinander immer wieder ausspielst und also das hat tatsächlich so ein bisschen diese Gegenläufigkeit, also schon Bewegung auch auf dem Vinyl, aber zwei verschiedene Beats einfach.
Ja, okay. Gut, haben wir auch nochmal neben dem Fußball-Podcast auch nochmal einen DJ-Podcast mit eingebaut. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass er auch für viele durchaus bekanntere Personen da mal Remixe machen durfte, ne?
Ja, kann man schon so sagen, ja. Für Madonna beispielsweise beim Song Take a Bow, für J-Lo, Ain't It Funny, für Prince und für Blackbox.
Ja. Wurde dann auch als bester Remixer 98, also ein bisschen später dann, 98 und 99, für den Grammy nominiert. Und von meiner Seite, als ich das mir nochmal so alles durchgehört habe, bin ich auch auf einen Remix von ihm gestoßen für Simply Red. Das Simply Red ja eigentlich auch ein Act ist, der in den 80ern zumindest seine Anfänge hatte. Da kann man mal in die Something Got Me Started reinhören. Das ist auf dem Album Stars Collectors Edition, weil auf dem Normalen ist es natürlich nicht drauf. Kann man mal echt reinhören, vielleicht machen wir es auch als Hörtipp. Mhm. Weil die finde ich echt eine starke Nummer. Also auch wenn sie jetzt keinen typischen 80er-Sound mehr hat, aber tolle Nummer. Ja.
Sollen wir weitermachen?
Ja, jetzt kommt die
der Mittelstürmer, die neuen.
Die legendäre Neun. Mal schauen. Back on the street. Baby, I'm down. Etwas ruhigere Nummer 9, wow, aber
passt schon. Ob der viel Tore schießt?
Also doch. Don Johnson traue ich extrem viel Tore zu, weil hat dann doch ganz schön was auf die Kette gebracht und schießt dir sozusagen deine Kopfschmerzen weg.
Genau. Fast. Herzschmerzen auch, ja.
Ach, Headache.
Heartache.
Ach, scheiß drauf.
Egal. Whatever.
Jetzt wollte ich mal lustig sein.
Die Single Mist. Ja, November 86 rausgekommen.
Können wir das als Takeout dann?
Genau. Und du, das ist aber das Lustige. Die erste Single von ihm aus dem Jahr, aus dem ersten Studioalbum auch, war Heartbeat.
Siehst du, genau. Irgendwie. Danke für die Rettung.
Alles gut. Die war auch ein bisschen erfolgreicher noch, aber auch mit Heartache Away Platz 31 in Deutschland und in den USA immerhin Platz 56. Ja. Ganz okay.
Richtig erfolgreich war es dann aber noch mal ein bisschen später, ne? 89, da gab es noch Tell It Like It Is. Mhm. Das war sogar in Deutschland auf Platz 2. Vielleicht noch ein Hinweis, auf der wer die Maxi-Single von Heartache, nicht Headache Away hat, der hat dann den Titel Streetwise drauf. Den gibt es nämlich nicht auf den Alben. Und das ist deshalb vielleicht was Besonderes, weil Don Johnson, das war doch der auch mit Miami Vice, richtig. Der Song ist nämlich in Staffel 3 in einer Folge drin. Und da sind in den Backing Vocals immerhin Whoopi Goldberg und Olivia Brown mit drauf. Also schon was Spezielleres, also für die Sammler. Wollte ich das nun mal erwähnt haben.
Ja, genau. Ja, Don Johnson als Sänger, Heartache Away und Headache waren beide, Beat, Entschuldigung.
Nee, siehste? Ah,
jetzt fange ich auch an. Jetzt hast du mich auf die falsche Fährte gelockt.
Ich bin inspirierend, gell?
Ja. Waren beide auf seinem ersten Studioalbum, das Ende 86 rausgekommen ist, drauf, in Deutschland auch und Österreich auf Platz 3 das Album, in den USA auf Platz 17, hat dort aber immerhin noch für Gold gereicht. Und überhaupt weltweit ist es schon in den Charts gewesen.
Don Johnson hat ja gemeint, er wollte ein Album machen mit so modernem, harten Rock. Und das hat er in gewisser Weise erreicht. Er wollte also nicht einfach nur den Gesang übernehmen, sondern wollte da schon ein bisschen aktiver sein. Ja, es gibt so ein Kritiker-Zitat, das kann man ja einfach mal so stehen lassen.
Ja, es lautet wie folgt. Don Johnson singt so gut wie Glenn Frey schauspielert.
Ja gut, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ne? Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man sagt, wir denken ja positiv. Glenn Frey ist ein mega, also Musiker sowieso, ne? Unbestritten. Also da wäre schon mal auf Top-Level.
Genau.
Und als Schauspieler wahrscheinlich einfach auch Naturtalent. Und damit, ich meine, wir wollen mal sagen, ne? Wir haben jetzt ja hier, du hast es gerade gesagt, das Album war weltweit durchaus in den Charts. Das Ding war die Single, ob es jetzt Headache oder Heartache war, Away war auch in den Charts. Die anderen Songs, die dann auch erfolgreich waren. Also von daher kann man es ja nur als positive Kritik entsprechend interpretieren.
Würde ich jetzt auch so sehen. Und ich fand jetzt beim Intro, also mir hat es gefallen, wie er gesungen hat.
Ja. Also, ja. Wir finden unsere Nummer 9 gut. Der gute Don Johnson heißt ja eigentlich Donald. Das ist heutzutage Donald. Donald Wayne Johnson und kommt aus Missouri und hat eigentlich so ein Dreieck an Aktivitäten.
Ja, gehabt, ne? Ja, genau. Also die meisten kennen ihn natürlich als Schauspieler, dann eben Sänger und war auch ein sportlicher Kumpan, würde ich mal sagen. Aber Schauspiel war wirklich zu Beginn. Also gleich seit 68 hat er sich dort die ersten Lorbeeren
gezeigt.
Sagen wir mal so,
gezeigt,
genau. Ja. Es war natürlich ganz am Anfang vielleicht auch so ein bisschen so eine Mischung. Da war es erstmal so ein Rock-Musical, aber man hat ihn auch in einer Flirt-Show, The Dating Game, dann schon
gesehen.
Naja,
sieht ja auch jetzt nicht schlecht aus, ne?
Genau,
also
wäre
blöd, wenn das nicht machen
dann,
würde.
Dann sein Kinodebüt war The Magic Garden of Stanley Sweetheart. Ja, also hat dann wirklich auch erste Awards gewonnen, den Saturn Award für die Hauptrolle in Der Junge und sein Hund. Aber dann ist es so ein bisschen abgerissen, sein Schauspielding erstmal.
Naja, beziehungsweise im Schauspiel hat er dann, doch, er hat dann hier Miami Vice mit.
Ja, schon, ne? Aber das war halt erst in den 80ern.
Ja, ach so, du bist jetzt, okay.
Hat ein bisschen gedauert.
Mathematisch hast du natürlich vollkommen recht. Du siehst, ich bin immer noch bei meinen Kopfschmerzen. weil er war dann eben James Sonny Crockett, 5 Jahre lang. Hatten wir ja auch in Folge 22 Teil 1 ein bisschen gesprochen und da war er wirklich dann Emmy und Gold Globe Nominierung und hat 86 auch sogar gewonnen. Und dann ab 90 hat er dann versucht, wieder ein bisschen in Richtung Kinofilme zu gehen. Einmal mit seiner Ehefrau, mit der Melanie Griffiths, mit Blondine küsst man nicht. Und auch mit Mickey Rourke hat er einen Film gemacht, Harley Davidson und The Marlboro Man. Ich kann mich noch daran erinnern, aber an den Kinokassen, wie es so schön heißt, war es jetzt nicht so der Blockbuster. Was ihn dann wieder mehr in Richtung Fernsehen, TV-Serien gebracht hat. Und das war dann durchaus.
Ja, das war Nash Bridges. Da war er von 1996 bis 2001 dabei. Das war ein ziemlicher Erfolg, das muss man schon sagen, ja.
Aber zur Ehrenrettung. Also ich finde, da kamen dann noch ein paar sehr kultige Auftritte, die er hatte. Weiß nicht, Machete beispielsweise mit Danny Trejo, Django Unchained, Knives Out, also das ist jetzt, sind schon kultige Filme, ehrlich gesagt.
Ja.
Also gerade Machete finde ich großartig, wer da alles gemetzelt wird, aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, kommen wir nochmal auf die Musik zurück. Ja. Also wie viel hat er dort gemacht? Das war, klar, die Schauspielkarriere stand alles in allem schon im Vordergrund, aber als Musiker hat er auch immerhin 2 reguläre Alben und 2 Best-of-Alben rausgebracht. Ist dann auch nochmal mit einer ganz bekannten amerikanischen Schauspielerin und Sängerin gemeinsam ins Rampenlicht gekommen sozusagen. 1988 hat er ein Duett mit Barbara Streisand aufgenommen, Till I Loved You. Ja. Daran können sich vielleicht auch noch einige erinnern. Und am Anfang haben wir ja gesagt, Sportler war er auch noch, gell? Also hat war wirklich als Beifahrer im Motorsport recht aktiv und ist später selber Weltmeister in Outboard Performance Craft Klasse, so heißt es.
Also klassische Powerboat,
genau.
Ne, Sportboot-Geschichte.
Ja.
Was auch noch ist, er hat 5 Kinder. Eine davon könnte man auch kennen, denn die heißt Dakota Johnson. Das war die Hauptdarstellerin in 50 Shades of Grey. Das ist, die hat er zusammen mit Melanie Griffiths. Und zu Melanie Griffiths, die hat er auch doppelt gut gefunden.
Ja, ne? ja. Also er hat sie glatt 2-mal geheiratet, nämlich schon 1976 und dann nach einer Trennung doch wieder 1989 hat er gesagt, come back, baby.
Ja, wobei ich glaube, das war dann auch immer wieder zu Ende. Aber das ist richtig. Unsere, sag mal so, die Nummer 9 ist ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, steht ja immer mehr im Rampenlicht, da guckt man mehr drauf. So, wollen wir nochmal schauen, was unsere Außenstürmer hier sind?
Schauen wir mal.
Kennen wir schon was? Wir schon, ne?
Ja.
Frage. Ah, jetzt an der Stimme. Dürften es wahrscheinlich auch mehr noch erkannt haben.
Die gute Sandra war das wieder mal mit Midnight Man. Wir hatten Sandra schon mal in der Folge 21, natürlich mit Maria Magdalena, ihrem allergrößten Hit. Und auch Midnight Man war okay als Song.
24.
Platz. Genau.
Und war halt so, dass, wie soll ich sagen, hat halt auf das bewährte Team Michael Cretu, Hubert Kemmler und der gute Klaus Hirschburger zurückgegriffen bei der Produktion, Cretu und der Armin Volker. Und es geht so ein bisschen um eine Stimme aus dem Radio um Mitternacht, also Midnight Man natürlich, die so ein bisschen anziehend wahrscheinlich auf sie ist und der sie einfach nicht entkommen kann. Mhm. Also etwas mystisch, und das war die 4. Single und damit auch letzte aus dem Album Mirrors.
Ja.
Das war das 2. Album. Spannender finde ich aber noch eine Geschichte, was die ZDF-Hitparade
betrifft. Ja, genau. Man würde ja davon ausgehen, dass Sandra da schon mehr oder weniger Stammgast war. Aber nein, siehe da, es war mit diesem Song Midnight Man ihr erster Auftritt in der ZDF-Hitparade, Folge 211 im April 87.
Ja, und das der Grund ist, nicht weil, du hast es ja schon gesagt, Maria Magdalena war ja ein riesengroßer Hit, aber die ZDF-Hitparade hat eben erst ab Folge 209, also 2 Folgen davor, sich entschieden, auch englischsprachige Songs aus Deutschland entsprechend zuzulassen. Und ja, das ist der Grund, warum Sandra dann erstmal draußen vor der Tür stand. Es sei, ne, wobei, mit ihren, die hat ja am Anfang Deutsch gesungen.
Ja.
Ne, aber da hat sie wahrscheinlich noch nicht
die. Genau, da hat sie noch nicht diese Strahlkraft vielleicht gehabt, um in die ZDF-Hitparade zu kommen.
Ja, schade eigentlich. Genau. Weil wir hatten ja, ne, über Sandra schon mal gesprochen, dass sie über 30 Millionen Platten verkauft hat. Und das meinte ich eben mit Andy, mein Freund. Das war so ihre erste Single, 76. Dann war sie bei Arabesque und dann, wie du ja schon gesagt hast, Maria Magdalena. Aber da haben wir schon ja gesagt, dann kommt, wir sind jetzt beim nächsten Mal, als wir gesagt haben, wir erzählen noch mal ein bisschen was für sie. Und da wir ja jetzt so in der 87er, 88er Ecke sind, können wir noch mal ein bisschen was erzählen, was sie zum Beispiel bei einem Tatort gemacht hat.
Ja, genau. Da hatte sie tatsächlich so einen kurzen Cameo-Auftritt mit Stop for a Minute. Beim Tatort Salü Palü. Und sie spielt sich natürlich selber, das ist ja klar. Ist, ja.
Dann wurde sie auch noch ausgezeichnet zusammen mit Kim Wilde, unserer guten Dame, die bei uns auch hier im Studio hängt. Und zwar als die meisten in Europa von Frauen verkauften Platten. Ich weiß nicht, ob das heute noch so genannt werden darf oder soll oder sonst was. Aber das ist ja toll. Ne? Also es ist super, dass sie das geschafft hat. Und sie war vor allem auch in Sachen Bravo. Ne? Bravo Otto war sie 9-mal nominiert, hat 5-mal da Gold gemacht. Und in den 90er Jahren hat sie auch durchaus noch die ein oder andere Aktivität gehabt,
ja, ja.
Nennenswert ist. Ne?
Genau, also hat nochmal ein schönes Cover von Hiroshima, von Wishful Thinking gemacht. Das ist immerhin
Platz 4 gewesen. Platz 4,
genau.
Platz 4, richtig. Ja. Und war auch bei Enigma beteiligt, ne? von Michael Cretu, waren sie ja entsprechend zusammen. Und ich würde aber sagen, wir heben uns nochmal auf, weil ich bin ganz sicher, wird nochmal dabei sein, weil Sandra habe ich dann doch ein paar Mal gerne auch, so wie Aha, öfters mal aufgenommen. Ich hätte gesagt, dann ab 93 machen wir dann beim nächsten Mal, was da mit ihr passiert ist.
Gute Idee.
So, lass uns mal vielleicht die Mannschaft voll machen.
Ja.
Mal schauen, was wir da für einen Exoten auf den Platz kriegen.
Die Elf wird voll.
Die Elf wird voll.
Cool.
Ja, was für eine passende Nummer 11, oder?
Ja, finde ich schon.
Ja, ich glaube, wir werden ihn aber werden wir noch singen hören?
Nee, ich glaube nicht, das Intro ist zu lang. Ja, okay.
Wahrscheinlich nicht, aber das ist so, dass so eine Nummer 11 braucht man.
Ja,
so einen wilden Typen einfach.
Genau, Real Wild Child von Iggy Pop war das jetzt. Mit langem Intro, wir haben es ja schon gehört. Ein super geiler Song, finde ich. Mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Im November 86 rausgekommen. Tatsächlich ein ganz guter Chart-Hit. In Deutschland immerhin 28, UK Number 10. Australien 11 und in den Niederlanden 30. Und in Neuseeland, ganz überraschend, auf der 1. Gell?
Ja, aber da gibt es auch einen Hintergrund, weil, ihr werdet es wahrscheinlich wissen, das ist eine Coverversion. Weil der Song eigentlich in Klammern auch nochmal Wild One heißt und dieser Song The Wild One kam von Johnny O'Keefe 1958 als klassische Rock'n'Roll-Nummer raus, von der australischen Band The DJs geschrieben und war der erste Rock'n'Roll-Song in den australischen Single-Charts auf Platz 20. Und das war so ein bisschen der Grund, glaube ich, auch, warum dann natürlich die Coverversion vielleicht im ozeanischen Bereich Australien und Neuseeland dann besonders gut funktioniert haben. 1974 hat Susie Quattro nochmal eine Version davon gemacht und dann kam eben der gute Iggy damit. Und der Song hat dann auch gerade, was so Filme betrifft, wirklich eine gute Reise gemacht.
Ja, ne? ja, genau. Also er war jetzt unter anderem in dem Film Problem Child, Teil 1 und Teil 2 zu sehen, aber viel bekannter bei uns, Crocodile Dundee Nummer 2 und Pretty Woman. Da hat man ihn auch wirklich gut integriert. Und es war Titelmusik für die TV-Serie Der letzte Bulle, die hier bei uns in Deutschland sehr, sehr bekannt war.
Ja, das war die mit Henning Baum als Mick Briskau, der Polizist, der nach 20 Jahren aus dem Koma aufwacht, also in den 80er Jahren ins Koma gefallen ist und dann plötzlich in der Neuzeit aufwachte. Und ja, ich kann mich noch gut erinnern, da haben wir ja ein paar Soundtracks zu gemacht, die super erfolgreich waren und schöne Erinnerungen an. Da konnte ich mich damals schon so ein bisschen ausleben, wie die 80er Jahre. War ein schönes Ding. Und da kann ich mich erinnern, da ging das immer los mit Iggy Pop, Real Wild Child, großartige Geschichte.
Das Real Wild Child hat sich ausgetobt auf dem 7. Studioalbum von Iggy Pop auf Bla Bla Bla.
Das heißt also wirklich so, ne? Das ist jetzt nicht einfach so.
Genau. Nein, das habe ich jetzt nicht so nebenher gesagt. Es hieß tatsächlich Bla Bla Bla. Ist ja auch okay. Hat auch in den Charts recht gut funktioniert. In Deutschland immerhin Platz 51. In der Schweiz Platz 17. Aber kommen wir mal auf die wichtigen Märkte. UK 43 und USA Platz 75.
Das finde ich jetzt aber nicht fair.
Also, oh nein, gemein, gell? Ja. Entschuldigung.
Lass mal lieber gucken, wer denn da noch, da gab es ja noch eine nicht so ganz unbekannte Person, die gerade im Bereich Backing Vocals und Produzent und Mixing mitgemacht
hat. Genau, ne? Nämlich weltberühmt David Bowie hat da tatsächlich mitgemischt. Der hat da auch schon bei The Idiot und Lust for Life aus den Jahren 1977 mit Iggy Pop zusammengearbeitet. Also da war irgendwie eine enge Verbindung zwischen den beiden, muss man schon sagen.
Ja, ja. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Die Kritiker haben, kann man auch wieder positiv wie negativ sehen, dass es das kalkulierteste kommerzielle Album von Iggy Pop ist. Ist, wie gesagt, glaube ich, Geschmackssache. Ich glaube, da muss sich jeder selber seine Meinung bilden. Was mir noch aufgefallen ist, als ich mir es auch nochmal angehört habe, es gab noch eine weitere Single, nämlich Cry for Love. Finde ich extrem cool. Die ist ein bisschen düsterer und die Stimme hat mich so leicht an The Mission irgendwie erinnert. Also vielleicht auch etwas, was man sich unbedingt mal anhören sollte. Aber lass doch mal auf den guten Iggy, der aber auch gar nicht Iggy hieß.
Ne? Nee. Wie so oft der bürgerliche Name James Newell, Spitzname Jim Osterberg. Er stammte aus Michigan, Jahrgang 47 und ich war ganz überrascht. Er ist ja ein bisschen faltenreich gezeichnet vom Leben. Er war jetzt diesen Sommer auch wieder unterwegs auf den Live-Bühnen in Europa. Ich habe ihn leider verpasst, am selben Tag einen anderen Termin gehabt, blöderweise, aber habe mich ein bisschen geärgert. Ich hätte ihn wirklich gern nochmal erlebt.
Den ja. Godfather of den, Punk.
Genau, du sagst es.
Ja. Das hat er so ein bisschen bekommen, als er bei den, als Sänger bei den Stooges war. Und wie du es ja schon gesagt hast, deshalb macht es, glaube ich, auch wirklich Spaß, ihn zu sehen, halt sind also seine Bühnenpräsenz. Ne? Also vor allem auch die Optik, die er dann gerne zeigt.
Ja, ja, er gibt schon wirklich Vollgas und ist meistens oben ohne auf der Bühne.
Auch
ja.
heute noch.
Auch eben, heute noch, ne? Ja, also ja,
es
ja.
Es ist
ja.
jetzt nicht so, dass man sagt, so, das hat er nur damals gemacht. Und ja, ich find ihn einfach echt großartig, ehrlich gesagt. Von seiner musikalischen Geschichte her hat er ja erst eigentlich als Schlagzeuger angefangen bei den Iguanas, so hätte ich es ausgesprochen, wie ja, ja. man kommt da auch sein Spitzname her.
Genau, ne? Iguanas, Iggy, passt ja ganz gut. Danach hat er dann bei diversen anderen Bands auch noch gespielt und ab 68 war er dann bei den Stooges und hat da nicht nur das Schlagzeug, nein, das hat er dann, die Sticks hat er beiseite gelegt und ja. hat sich lieber in die Frontmann-Position gebracht, könnte ja. man sagen.
Ja. Die haben ja dann, also 69 haben die ihr erstes Album rausgebracht und dann gab es 73 das Album Raw Power. Und das wird so ein bisschen auch als der Vorbote des Punk beschrieben. Und da saß eben schon der gute David Bowie an den Reglern und hat das gemischt. Und ja, das Problem war nur, das hat jetzt nicht so massenkompatibel funktioniert. Das heißt, die Band hat sich dann 74 aufgelöst. Iggy hat so ein bisschen ja, Drogenprobleme auch bekommen. Und das finde ich ganz cool. Der David Bowie hat ihm geholfen ja. und hat ihn mit nach damals West-Berlin genommen, 76. Und da sind eben diese zwei großen Alben von ihm
genau, entstanden. Genau, The Idiot, das war praktisch auch das Comeback von Iggy Pop, eben vor allem mit Lust for Life oder, Entschuldigung, The Idiot und Lust for Life, so muss ich sagen,
ja, genau.
mit The Passenger.
Ja.
Ich komme schon ganz durcheinander hier.
Ja, ich habe dich seitdem ich Heartache und Headache habe ich dich verwirrt. Ja, es tut mir echt leid. Also wir sind schon bei Nummer 11. Ja, und dann hat er eben mit dem Blablabla eigentlich nochmal so ein Comeback geschaffen und hat dann auch noch weitere Alben die Jahre veröffentlicht. Und 2002 gab es dann auch mal wieder eine kurze Reunion mit den Stooges. Und auch er hat, ähnlich wie der gute Lustig, Don Johnson, ein bisschen in Richtung Schauspieler
geschielt, könnte man sagen.
Wahrscheinlich dabei auch eher die spezielleren Rollen.
Ja. Also es war in den Filmen Crybaby, in Star Trek Deep Space Nine und in The Crow City of Angels. Er war prädestiniert, sagen wir mal, für so ein bisschen düsterere Rollen, würde ich sagen.
Ja, aber ich glaube, über Iggy Pop kann man wirklich noch sehr, sehr viel erzählen und wahrscheinlich haben wir ihn auch irgendwo nochmal dabei. Vielleicht eine Geschichte so zum Abschluss noch auf dem Album The Idiot. Wer das sich mal anschaut, der findet auch einen Song, der heißt China Girl. Und das ist das Original zu dem Song, den David Bowie 83 dann nochmal veröffentlicht hat, der dann ein riesengroßer Erfolg war, was wiederum für Iggy positiv war, denn ja. er hat da mitgeschrieben.
Genau, und da kommt ein bisschen Geld bei rum über die Tantiemen.
Ein bisschen Geld, glaube ich, dabei auch nochmal verdient hat. Abgesehen von der Freundschaft, die ja. unbezahlbar ist.
Ja.
Wir sind am Ende. Wir haben die Mannschaft aufgestellt.
Genau.
11 Künstler sind ja. für uns aufgelaufen bei Folge 28. Und ich hätte gesagt, das schauen wir mal, wie das Spiel läuft, oder?
Ja, ich hoffe gut.
Hört rein, gebt gerne Kommentare, Likes und alle Beteiligung ab, die ihr gerne abgeben möchtet. Und freut euch dann auch schon mal auf Folge 29, die dann auch kommen wird.
Ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Und ja, ich würde sagen, macht es gut. Bis demnächst.
Tschüss.